Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast-Universum. Ich bin Sven und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, habt. Ich weiß immer nicht, wie ich die Ansprache machen soll. Ich habe heute hier einen ganz wunderbaren Kollegen, Gast, spannenden Künstler an der virtuellen Strippe hier am Montagmorgen. Eine für mich relativ ungewöhnliche Zeit für Interviews, aber ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Der Mazen Aboudaken ist hier. Guten Morgen.
Guten Morgen, Sven. Hallo, danke für die Einladung.
Sehr schön. Ich freue mich. Wir kennen uns noch nicht so gut. Wir haben uns 2-3 Mal im Synchronstudio bisher kennengelernt, was für mich, erzähle ich dir auch nachher, auch beim allerersten Mal ein nachdrückliches Erlebnis war. Und wirklich, du hast mir da ein sehr großes Geschenk gemacht. Aber da gehen wir später drauf ein. Für alle, die unvorstellbarerweise dich noch nicht kennen, ich introduce dich mal kurz. Ne? Du bist Synchron Dialogbuchautor. Du bist Autor von 2 sogar Bestsellern, würde ich sagen, in dem Genre, was du da machst. Du hast Bücher geschrieben über Songtexte und wie man Songs schreibt und Songtexte, wie man da kreativ rangeht. Du bist Musiker. Du machst deutsche Texte, die mich wirklich sehr berühren und wo ich große Freude dann habe. Ich bin ja so ein Wortfetischist und ich würde dich ja wirklich bei deinen Texten als Wortmagier richtig bezeichnen, weil gefällt mir sehr.
Vielen Dank.
Du bist auch Dozent. Du unterrichtest Songschreiben, Songtexte kreieren und ein richtiges Allround-Genie und ich habe total Lust mit dir, oder wir hatten so die Idee kam sogar von dir, dass wir so für unser und als Oberthema so Freiheit, Begrenzung thematisieren. Wie geht's denn dir mit diesem Begriff Freiheit gerade im Moment, sowohl als Künstler als auch als Mitglied in dieser Gesellschaft? Für die, die diesen Podcast irgendwann mal hören, wir sind gerade Ende November 2021. Da draußen ist eine intensive Zeit und deswegen fand ich das Thema so spannend. Freiheit, persönliche Freiheit, Freiheit innerhalb der Gesellschaft, wo ist da die Begrenzung? Wie kamst du auf die Idee? Darf ich dich das mal so direkt fragen, dass wir darüber sprechen?
Also wenn wir jetzt über das, wenn du die Gesellschaft da ins Boot in unseren Zoom-Chat holst, in ein Gespräch holst, dann wird es natürlich gleich politisch, was jetzt vielleicht ein bisschen ausufert. Also ich glaube, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass du sagtest, dass ich ja so viele verschiedene Dinge gemacht habe im Leben schon, die ich gar nicht als so viele verschiedene empfinde. Mhm. Und mir ist tatsächlich immer wichtig war, wenn ich gemerkt habe, dass ich zu begrenzt werde an einer Stelle, das zu öffnen, indem ich mir die Freiheit nehme, dann auch was zu verändern. Also wir haben, glaube ich, auch über Veränderung gesprochen. Mhm. Und das beinhaltet es ja beides auch. Also wie kann ich meine eigene Freiheit genießen, indem ich A, Begrenzungen sprenge, und B, indem ich Begrenzung aber auch genieße. Also das wissen wir, also gerade im Synchron wissen wir das ja alle, dass wir kreativ ja eigentlich extrem begrenzt sind. Also wenn ich Regie führe, dann geht es ja nicht darum, einen neuen Film zu erschaffen mit einer neuen Inszenierung, sondern es geht ja darum, innerhalb der Grenzen des Vorhandenen etwas zu erschaffen, was dem entspricht, was der künstlerischen Vision des Originals möglichst genau entspricht oder dem in der deutschen Kultur, wenn man sie wahrnimmt, möglichst genau widerspiegelt. Mhm. Und ich glaube, dass es gibt Künstler, die eine künstlerische Freiheit eher genießen können, wenn sie nichts haben und dann was ganz Neues erschaffen können. Das geht mir beim Texten zum Beispiel eher so. Mhm. Am Anfang des Prozesses Und dann gibt's, also ja, und dann gibt's Künstler, die Künstlerinnen, die durch Begrenzung kreativ werden, kreativer werden, als wenn sie es wären, wenn alles vor ihnen läge. Also Beispiel Ozeanpianist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Buch oder den Film, da ist ja jemand, der auf dem Schiff aufwächst und nie das Festland kennt, nichts, nur das Schiff. Mhm. Dort das Piano entdeckt, genial ist am Piano mit auf den 88 Tasten, alles machen kann damit, wirklich alles. Mhm. Und als er in die Freiheit gehen könnte, steht er am Schiff und sagt, ich kann da nicht rausgehen, das ist wie ein Piano mit unendlich vielen Tasten. Und da wüsste ich nicht, was ich spielen sollte. Und deswegen bleibt er auf dem Schiff, weil er sagt, er braucht die Begrenzung. Und das kenne ich total. Also ich glaube, dass meine Kreativität oft da entsteht, dass ich mich in einen bestimmten Rahmen setze und innerhalb des Rahmens alles auslote, was möglich ist. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel für Synchron ist das, passt das einfach extrem gut. Darum hat mir Synchron immer so viel Spaß gemacht, weil ich eben nichts ganz Neues erschaffen musste, sondern mit den vorhandenen Spielfiguren arbeiten kann und da mich aber auch möglichst ziemlich doch im großen Rahmen doch auch austoben kann. Nicht immer, aber in vielen Bereichen doch. Und das lässt sich aber auch das ganze Leben übertragen. Also ich brauchte immer so ein bisschen Rahmen, wo ich sagen kann, da kann ich mich dran festhalten, was willst du jetzt machen, was kannst du, was musst du noch lernen zum Beispiel auch, um etwas zu können, was du bisher noch nicht kannst irgendwann und. Also dieses Wechselspiel zwischen mit dem Arbeiten, was da ist und dem zu schauen, was ist denn dahinter noch möglich. Das hat, glaube ich, schon mein Leben sehr geprägt. Und deswegen habe ich auch relativ viel gemacht, was aber eigentlich irgendwie auch immer zusammenhängt. Also dieses Kreativsein und Neues zu erschaffen innerhalb bestimmter Grenzen, war immer meine Intention. Ich wollte zum Beispiel nie Covers, als ich als Sänger noch aktiv war, sehr, sehr viel mehr. Mich hat nie interessiert, Coversongs zu singen. Ich habe zwar in einer Coverband auch gespielt lange und habe da auch sehr viel gelernt, aber das wäre nie mein künstlerisches Ziel gewesen, zu sagen, so damit willst du jetzt alt werden. Also das ist so das Hauptziel. Da ist mir das Geld verdient zum Beispiel irgendwann egal, weil ich sage, okay, damit verdienst du zwar Geld, aber es macht mich ja nicht glücklich. Und da muss man irgendwann, glaube ich, die neue Freiheit wieder suchen und zu gucken, wo findest du die? So, das war jetzt ein ganz langer Vortrag. Ich hoffe, der hat irgendwie Sinn ergeben.
Mega spannend, weil ich empfinde das ähnlich im Synchron. Also ich liebe diese Arbeit im Synchron. Es ist aber ein ganz großer Unterschied, als wenn die 20 Jahre, wo ich auf der Bühne rumgehüpft bin, wenn du selber eine Figur kreieren musst. Da hast du ja quasi erstmal viel mehr Freiheit, aber manchmal wirklich nervenzermürbend, weil du merkst, so, du willst diese Figur irgendwie fassen. Ja, manchmal sind sie auch aufgeladen mit irgendwie, ne, wenn du ein Shakespeare spielst und eine dieser berühmten Rollen oder ein Schiller oder vor allen Dingen, ich habe viel Büchner gespielt, habe ich großes Glück gehabt, dass ich da wirklich die großen Rollen spielen durfte. Mhm. Und das kann einen wahnsinnigen Druck erzeugen, weil du willst ja, du kannst ja nur als Schauspieler auf der Bühne oder vor der Kamera ist es nochmal eine andere Geschichte, aus dir selber, du hast die Freiheit, alles aus dir selber zu kreieren. Wenn du ins Studio gehst und vor dem Mikro stehst, schöpfst du auch aus dir, aber du hast eine Vorgabe, es ist sogar eine Begrenzung, die mich aber sehr beglückt, weil ich kann mich da so schön reinfallen lassen. Ja, und dann weiß ich einfach, da hat der Regisseur den Gesamtüberblick und ich kann nur in diesem Moment in diese Figur mich reinwerfen, was der Kollege im Original dort macht. Und es ist wie so, also ich empfinde das ganz oft so vom Gefühl her, oh, ich kann mich auf diese Welle drauflegen, wenn es ein toller Schauspieler ist, dem ich da meine deutsche Stimme geben darf und die deutsche Version irgendwie realisieren darf. Also das ist spannend. Mhm.
Wobei es spannend ist, dass wir jetzt innerhalb von, von 2-3 Minuten sind wir jetzt auf ein großes Feld gekommen, weil was du ja da anspielst, ist ja jetzt schon auch die Arbeit zwischen Schauspielerin und Regisseurin. Also das, was ja am Theater aber ähnlich ist. Also ich glaube, dass unser Job als Regisseurin ist ja die, dass du die Mischung findest zwischen dem, was bietest du als Schauspieler von dir aus, also was liegt dir ganz nah und was kommt intuitiv als Reflex, inklusive der ganzen Ideen und und Erfahrungen und Emotionalitäten, die du mit der Figur verbindest, was ja auch im Synchron genauso ist, innerhalb von Sekunden allerdings. Also wenn du einen Take das erste Mal siehst, dann hast du einen bestimmten Eindruck. Und da sind wir, aber ähnlich wie beim Theater geht es ja dann in der Regie, glaube ich, viel darum, die ideale Führung wäre ja, das zu nehmen, was du empfindest und was du anbietest, und da das drauf zu addieren, noch was der Regisseur oder die Regisseurin über die Figur empfindet, über die Handlung, über den großen dramaturgischen Bogen und so weiter und über die Gesamtatmosphäre, die ja nicht unbedingt immer ganz hundertprozentig dem Original entspricht, wenn nämlich einfach bestimmte Dinge in der Heimatsprache, aus der der Film kommt, zum Beispiel anders funktioniert, anders klingt, anders getextet ist und so weiter. Und da finde ich spannend, dass, weil du sagtest, denn du weißt, dass die Regisseurin den großen Bogen hat, das finde ich manchmal ganz schön schwierig. Also dann zu sagen, okay, wie empfindet jetzt die Schauspielerin, der Schauspieler diese eine Szene, die er nur Sekunden kennt davon oder die Minute nur oder so, die man dann gerade sieht. Und wie habe ich mir das beim Schreiben zum Beispiel gedacht? Also du hast ja gesagt, ich schreibe ja Dialogbücher meistens in den Projekten ja selber auch und führe da meistens auch selber die Regie, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, dass dieser Gedanke dahinter, wie stelle ich mir das denn vor im Detail? Und da geht es ja wirklich also beim Zeichnen würde ich sagen, um Mikromillimeter zum Teil, also wirklich um minimale Facetten, die im Klang der Stimme bestimmte Sachen ausdrücken, wo ich zum Beispiel extrem empfindsam bin und mich da auch sehr aufmache und versuche dann idealerweise das herauszufinden, wie das du als Schauspielerin dann in dem Augenblick am besten hinkriegst. Also das ist ja genau immer das Dilemma, das wir haben. Und das finde ich super, was du sagst. Dieses Miteinander und da die Freiheiten und die Begrenzungen auszuloten, finde ich extrem spannend. Also gelingt, ist noch toller. Aber wobei ich glaube, wir sind ja immer im Kompromissbereich im Synchron. Also wenn es nur 80% sind, ist es meistens noch immer noch viel toller, als man darauf nicht achtet, zum Beispiel.
Also mich macht das sehr, sehr frei, ehrlich gesagt. Obwohl man erstmal denkt, im Theater ist es so, diese 6 Wochen, oder ich habe in einem Theater ein paar Jahre gearbeitet in Hannover, wo wir die Stücke auch selber konzipiert haben. Es gab immer nur ein Thema und dann haben wir alles über Improvisation, jeder konnte seine Ideen reinbringen und so und über Choreografien und so. Da haben wir sogar 3 Monate Zeit gehabt. Ne? Hier ist es so, ich komme ins Studio, vielleicht weiß ich noch, was es für eine Rolle ist, weil ich sie schon in den Folgen vorher gesprochen habe, wenn es eine Serie ist. Aber oft ist es ja so, du kommst rein in den Film und dann erzählt dir der Regisseur, die Regisseurin nur ganz kurz ein paar Minuten, um was es in dem Film insgesamt oder in der Serie geht. Ich liebe das mittlerweile, obwohl ich am Anfang, als ich anfing, ne, ich mache es ja jetzt auch erst jetzt so plus minus 10 Jahre, ich hatte immer wahnsinnig Schiss, dass ich das nicht leisten könnte, so weil wegen der Technik, ne, also wegen der Technik als Sprecher. Aber jetzt ist es so, jetzt habe ich so das Gefühl, so okay, so langsam weiß ich, wo die Gefahrenstellen sind, wo man irgendwie ganz als Sprecher irgendwie scheitern kann. Und jetzt liebe ich das einfach, mich da reinzulegen und zu wissen, wow, ich komme da in einen Raum, der ist einfach schon inhaltlich so da, das ist einfach, für mich ist es ein Genuss, für mich ist das in der Begrenzung eine totale Freiheit. Also das ist spannend, dass du dieses Freiheit und Begrenzung als Thema
hast. Ja, das Spannende ist ja, oder was ja unseren Job auch so besonders macht, ist ja, als wenn du den Wojciech gibst.
Den habe ich schon jetzt gespielt, ja.
Dann hast du ja auch eine ganz andere Zeit, um dich vorzubereiten. Also das ist ja bei uns innerhalb, was ich ja wirklich mal so bewundere und wo ich ja jede Schauspielerin, jeden Schauspieler wirklich für liebe, ist ja, dass die innerhalb von Minuten sich einstellen auf so eine Szene, auf eine Emotionalität, auf das, was ich ihnen vielleicht mitteile von der Figur, worauf es mir ankommt, was ich da höre, wo die hingeht, welche Bögen zu berücksichtigen sind und so weiter und so weiter. Die ganzen Subtexte, also was da innerhalb von Minuten oder Sekunden ja auf euch einprasselt, ist ja extrem. Und das umzusetzen im Gegensatz zum Theater, wo du halt wirklich ja Monate meistens ja doch Zeit hast.
Genau.
Und szenisch das ja probst, also auch körperlich anders erfährst, was ja im Atelier auch kaum geht. Ich versuche immer, also ich freue mich immer, wenn Schauspielerinnen das mitmachen. Also dass man sagt, sei körperlicher, ja, also geh mehr rein, beweg dich mit ruhig, das kriegen wir schon eingefangen, auch technisch, du musst da nicht vor dem Mikro kleben und so, versuch das, guck mal, der bückt sich, wie kannst du das darstellen? Das sind ja jetzt so die Minimalsachen, also die handwerkliche, und dann geht's natürlich in die großen, also der Atem spielt bei mir eine große Rolle, die Atem ist eigentlich ja Freiheit pur. Also wir atmen ja nicht, weil wir uns, also wenn wir wenn wir jetzt eine Ritterrüstung hätten, die ganz eng auf unseren Körper geschmiedet ist, beim Ausatmen, dann würden wir nicht mehr einatmen können. Also Atmen ist ja ein Großteil unserer Freiheit. Und das sich im Atelier auch zu nehmen, finde ich zum Beispiel extrem wichtig. Also manche Kollegen, Kolleginnen halten ja den Atmen an und warten dann auf den Take. Ich finde, das hört man zum Beispiel immer. Mir ist immer wichtig, dass man lieber ganz den Atem wirklich frei fließen lässt und sich dadurch auch dann nicht begrenzt, wenn wir bei dem Wort sind, weil dieses technische darauf warten, dass der Take anfängt, ist halt einfach etwas, was zum Beispiel auf der Bühne oder bei Dreharbeiten ja so überhaupt nicht passieren würde. Und ich finde, das hört man auch oft, wenn dann einfach so der Satz so aus einem angehaltenen Luftraum kommt, klingt da einfach anders, als wenn einer normal über die Straße läuft und redet oder im Café sitzt und mal einen Schluck nimmt und so. Also da sind wir jetzt schon sehr im Detail, das finde ich total schön, mal über den Job zu reden. Das macht man ja sonst fast nie.
Das interessiert aber die Leute auch. Also was ich spannend finde, ich höre zum Beispiel ungern so Interviews oder ich habe mir angewöhnt, gerade jetzt zu Beginn von Corona so ganz viel Podcasts zu hören, weil ich dann auch diese Idee hatte, einen eigenen Podcast zu machen. Ich finde es zum Beispiel ganz in Anführungsstrichen schlimm oder für mich überhaupt nicht passend, wenn so alles rausgeschnitten wird, was irgendwie so, wenn jemand mal so sich räuspert oder mal so ein, oder wenn auch mal eine 3 Sekunden Pause entsteht oder so. Und es gibt so Audiobeiträge, gerade in Gesprächen, wo das alles rausgeschnitten wird, weil es irgendwie, ja, ich brauche das richtig. Wenn ich in einem intensiven Gespräch mithöre, möchte ich auch mitatmen können. Deswegen ist es so, wir hätten eigentlich auch das Thema Atem nehmen können. Finde ich auch sehr spannend.
Hast du nur gerade gesagt, weil ich gerade mein Mikro ausgeschaltet hatte, als ich kurz schniefen musste, oder?
Hast du gewartet.
Kannst du ins Mikro machen.
Sehr, sehr gut, aber das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber das ist eine gute Idee, wenn man ein bisschen schnuppig ist. Weißt du was? Was mich interessiert, du hast ja, so viel ich das jetzt mitgekriegt habe, ich ein bisschen recherchiert, aber das Internet ist jetzt auch nicht komplett zuverlässig. Du hast Gesellschaftskommunikation und Wirtschaftskommunikation studiert oder bin ich da völlig falsch?
Bin ich richtig.
Das heißt, du hast ja einen total stringenten Lebensweg eigentlich bis hierher, ne? Also ich meine, das ist ja dann nur konsequent, dass du anfängst, dass du schreibst. Dass du eben dann ins Synchronfach auch eingestiegen bist und dass du auch als Wortmagier Songtexte kreierst. Das hat alles einen roten Faden.
Du machst mich jetzt verlegen, dann kann ich nicht weiterreden. Du hast vorhin auch sowas mit Chemie und so. Also wir haben einen Job, die sind sehr unterschiedlich definiert. Ein Job bei mir ist das Schreiben und ein anderer Job ist Regie führen, anderer Job ist Musik machen, anderer Job ist das Unterrichten von Texten. So, das hat ja, und ich, eines meiner Grundkonzepte ist übrigens eben, dass ich überhaupt nicht glaube, dass man zum Beispiel als Songtexter einen bestimmten geniale Ader haben muss oder so, sondern ich glaube, das kann jeder. Und das Kreativität kann auch jeder. Du hast vorhin gesagt, du kannst das kreativ schreiben beibringen. Ich bringe nicht kreativ schreiben bei. Ich helfe den Leuten über die Krücke, die sie selber sich begrenzen, also ihre Freiheit zu nehmen, das aufzuschreiben, was sie denken. Das ist für mich ja Schreiben im Wesentlichen.
Ja.
Nur mal so am Rande, weil mich sonst das verlegen macht, wenn du so nette Sachen sagst. Aber finde ich bin sehr stolz auf
das. Deal with it.
Ich bin sehr stolz auf das alles, aber ich würde es gern, weil das ist für mich eines meiner Freiheiten, ist auch andere Leute da frei zu machen. Und ich würde das gerne wirklich betonen, dass ich glaube, dass das eigentlich jeder kann. So,
du meinst, das ist ein Handwerk, ja? Dass man als Handwerk richtig lernen kann.
Nein, es ist eine Mischung aus, es ist ein bisschen Handwerk, weil man bestimmte Sachen objektiv tatsächlich lernen kann, so wie im Drehbuch schreiben. Also du hast jetzt kurz über meinen Lebensweg, das kann ich ja kurz mal, weil du sagst, es wäre so stringent, ich empfinde es überhaupt nicht als stringent im Detail, im Großen und Ganzen in bestimmter Weise ja, aber also ich wollte immer Musik machen, ich habe klassische Gitarre gelernt oder als Jugendlicher angefangen. Und als ich das Abi gemacht hatte, war mir eigentlich schon klar, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich wollte. Also ich wusste, was ich wollte. Ich wollte Musik machen eigentlich, aber ich wusste nicht, wie ich das hätte umsetzen können. Also ich kam ja auch nicht aus einer Familie, wo jetzt Musiker zum Beispiel schon sind oder
Ich oder auch gar nicht. Also gar keine Künstler. in meiner Familie gewesen. Also.
Ja, also mein Vater war ja ganz früher selbstständig, der war ja Modemacher, also schon Künstler und freiberuflich. Der hat auch immer gesagt, Junge, du musst freiberuflich sein, selbstständig ist immer besser und so. Aber hat das, weil er dann in Deutschland damit ja überhaupt nicht mehr arbeiten konnte und damit eben, ja, eigentlich gelernt hat, oder ich da eigentlich gelernt habe, dass man mit dieser Freiberuflichkeit, mit dem Künstlertum, wie auch immer das aussieht, nicht unbedingt sich ernähren kann. Das ist ja natürlich auch immer so ein Thema, wo ich dann auch geprägt war. Es gibt halt Künstlertypen, das meinte ich vorhin mit dieser Freiheit vielleicht, die dann sagen, ist mir völlig egal. Ich muss davon, ist mir wurscht, ob ich davon leben kann oder nicht. Ich mache jetzt so mein Ding und wissen das von früh an vor allem. Das wäre für mich ein stringenter Künstlerweg, weil einer wirklich mit 14 sagt, ich bin künstlerisch orientiert, interessiert mich überhaupt nicht, was alles passiert und dann dieses Künstlertum durchzieht. In der Musik heißt es ja dann halt eben von nichts erstmal leben, weiß ich, in der Kneipe zu spielen vor 10 Leuten, dann hinterm Tresen zu pennen, wenn man eine Tour macht und froh sein, wenn man noch ein Frühstück kriegt und so. Also das ist ja alles ein tatsächlich immer noch vorhandenes Lebensmöglichkeit. Und das war bei mir zum Beispiel nie so. Also das wollte ich irgendwie nicht und dachte, es geht auch nicht. Auch von den Eltern aus. Die haben gesagt, also wir hatten da nicht so viel Geld. Und dann dachte ich mir, nee, dann will ich ja irgendwie Geld verdienen. Und habe dann erstmal was gesucht, wo ich hätte so einen normalen Job machen können. Also ich dachte, das gehört dazu. Also dass man normalen, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißt, das normale, normalen Job zu haben. Und ich habe dann angefangen mit, weil ich hatte Chemie-Leistungskurs, was ich heute überhaupt nicht mehr verstehen kann. Ich weiß,
um Gottes Willen, echt?
Völliges Rätsel. Und ich dachte dann, ja, da musst du ja was mit anfangen. Das ist ja so das eines der Probleme. Ich weiß nicht, wie das heute ist im Abitur, ob man sich da auch schon so festlegen, noch so extrem festlegen muss und so eng vor allem. Ich dachte dann, okay, jetzt hast du da 2-3 Jahre deines Lebens investiert, jetzt musst du dann was anfangen auch. Und habe dann Verfahrenstechnik angefangen zu studieren, weil ich irgendwie dachte, ich muss irgendwas machen. Ich weiß, frag mich nicht warum. Und habe dann innerhalb eines von 3 Wochen wusste ich dann, es ist nicht meins.
Also, na, immerhin, nicht erst 3 Jahre.
Ja, das war wirklich, ich habe dann, glaube ich, ein halbes Semester eingeschrieben, aber ich habe es eigentlich sofort abgebrochen, wusste, ist es überhaupt nicht. Und war dann sehr verzweifelt, auch mit 18, ich weiß, habe sehr früh Abi gemacht, bin sehr jung in die Schule gekommen und habe dann durch Zufall eigentlich diesen Studiengang entdeckt, damals an der Hochschule der Künste, also heute Universität der Künste, den GWK, also Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation heißt es genau, dass meines Wissens immer noch der, glaube ich, der einzige Studiengang ist an der HDK, den man nicht über eine künstlerische Aufnahmeprüfung zugelassen wird, sondern über Abi ganz normal, über NC. Mhm, und ich hatte das wirklich Riesenglück, das muss ich als Glück bezeichnen, ich hatte nicht so ein gutes Abi, dass so ein Mittelmaß, dass das gereicht hatte damals. Also ich bin dann tatsächlich angenommen worden im Semester danach ging der NC auf 1, noch was hoch. Okay. Also das war dann gerade so ein Modestudiengang. Ich weiß nicht, ob das weiß, aber in den 80ern war das ja so, Werbung war ja plötzlich ganz trendy und das wurde dann so schick, plötzlich Werber zu sein. Und dann gab es die ersten, diese sogenannten Rollen immer, wo dann die Werbefilme im Kino auch gezeigt wurden und so. Mhm. Das war total schick. Und ich dachte eigentlich so aus der Studienbeschreibung, ach guck mal, da wird man Filmmacher und Regisseur, da kannst du das werden und das wollte ich werden. Und das ist, da liegt ein bisschen die Stringenz, weil ich habe mich zum Beispiel über Schreiben es gab einen Fachbereich bei uns, hätte dann die Spezialisierung Texten gelautet, habe mich überhaupt nicht interessiert. Das fand ich und Schreiben, das war überhaupt nicht. Ich hab Gitarre gespielt, ich war Musiker, ich habe mit Text überhaupt nichts am Hut und wollte auch nur instrumentale Musik machen damals und habe das auch während des Studiums immer ganz viel noch gemacht. Und hatte aber nie die Idee, wie man damit hätte, also außer jetzt irgendwelche Star-Visionen, dass man sagt, man steht mal als Gitarrist auf der Bühne und so, also diese Vision hatte ich, aber ich hätte, da ich keine Vorbilder hatte, wusste ich nicht, wie das ginge. Also heute würde ich, also wenn ich heute Studentinnen unterrichte und darüber mit ihnen spreche, im Künstlerprofilentwicklung zum Beispiel, ist das schon ein Thema auch. Also wie setze ich das dann tatsächlich um? Da gibt's heute ganz andere Lernstrukturen. Das gab's damals ja alles noch nicht so in der Form. Also da hat man entweder als Popmusiker zum Beispiel einen Song gehabt und dann entdeckt den einer und dann sagte ich, produziere eine Platte und dann gab es diesen Weg. Also das war wirklich dann eher so eine Art Zufall über vielleicht so einen genialen Moment, aber dieses, dass man sagt, man lernt das richtig und kann auch die Strukturen, wie man damit denn Geld verdient, wie man damit erfolgreich werden kann, eventuell, wenn man dann genug Fans findet und so, das gab es in der Struktur damals noch nicht so. Und ich habe dann diese parallel die Musik gemacht. Ich habe dann die ersten professionellen Sachen, also mit diesem, ich weiß nicht, ob der Franz de Bühl was sagt. Franz de Bühl war Berliner Jazzmusiker, der hatte das Flöz in der Nassauischen Straße, einer der angesagtesten Jazzclubs in West-Berlin damals. Mhm. Und
nee, sagt mir nichts.
Ja, mit dem habe ich dann das, ja, da an dem habe ich sehr rangehängt. Das war wirklich ein väterliches Vorbild, der dann auch mein, zum Beispiel mein Gitarrentalent entdeckt hatte als erstes. Der sagte, ey, du kannst es doch alle, weil ich immer sagte, ich traue mich nicht auf die Bühne zu gehen, ich traue mich nicht da mitzuspielen bei dir und so. Und der hat mir wirklich Mut gemacht, weil er gemerkt hat, dass ich alles eigentlich konnte. Also ich konnte ganz viel, hab's auch nicht gewusst, dass ich es konnte. Und der hat mir das dann so ein bisschen gezeigt. Also das, guck mal, das kannst du doch hier. Und das, und bin dann in das Gitarrenorchester reingekommen, Acoustic Guitar Orchestra Berlin. Das war so auch dann damals meine erste Plattenveröffentlichung. Zum Beispiel war ich da mit drin und habe so die erste geschnuppert, parallel, aber wie gesagt, das Studium gemacht und habe mich da eigentlich auf alles nur gestürzt, was so, also im Fachbereich audiovisuelle Kommunikation war. Also das hatte. Und ich habe dann auch das Glück gehabt oder ich habe mir die Freiheit genommen, mich nicht begrenzen zu lassen durch die Studienordnung, sondern habe mir einen Professor gesucht, war wirklich, hatte ich auch Glück gehabt ein bisschen, weil der mir so zugeneigt war. Und ich habe dann zum Beispiel aus dem Fachbereich 1, also das ist der künstlerische Fachbereich an der Universität der Künste, habe dann alle Filmkurse besucht, die eben wirklich künstlerisch orientiert waren und weniger jetzt Richtung Werbung ging oder Richtung strukturierter Kommunikation, sondern da hatte ich und das ganze Palette durch, also die ganzen Klassiker, Eisenstein, und hab mir alle Kurse, die ich da gemacht habe, dann netterweise das umschreiben lassen auf meinen Fachbereich. Und das ging, weil ich immer das auch erklärt habe, warum das sinnvoll ist. Und habe dann eben daneben noch Planung gemacht ein bisschen, also im Prinzip beim Management, aber dieses Audiovisuelle war schon das Ding, was ich wollte. Habe aber nie geschrieben. Und als ich dann fertig war mit der Uni und dann überlegt habe, was machst du jetzt, dann war ich halt erstmal beim Radio im Marketing zum Beispiel zweieinhalb Jahre, glaube ich.
Ah, okay. Ah.
Und hatte dann aber hatte dann wiederum das Glück, dass ich war erst ich war bei zwei Privatsendern, einer hat mich dann abgeworben und der mich abgeworben hatte, der ist 3 Monate später pleite gegangen. Netterweise.
Das war, läuft.
Ja, es war aber ganz gut, weil ich hatte dann eigentlich auch genug davon. Also ich wusste dann, ich hatte zwischendurch einfach auch körperliche Symptome, weil mir die Musik so gefehlt hat und gemerkt, das geht nicht ohne und was du hier machst, ist nicht das, was du dein Leben lang machen willst. Und habe dann diesen Schwung, dass dann ich sozusagen erstmal ein Jahr arbeitslos sein konnte, genutzt, um zu gucken, ob ich es mit der Musik hinkriege. Und seitdem bin ich freiberuflich. Das war, glaube ich, 92 oder 93. Und habe dann eben eine Zeit lang nur Musik gemacht, habe mir noch eine Coverband gespielt, dann noch um Geld zu verdienen, habe aber eigentlich dann war schon klar, ich hatte dann auch sehr spät mit dem Singen angefangen. Eigentlich erst, ich weiß gar nicht, Anfang 90, glaube ich, auch erst. Also es war, deswegen sage ich, es ist eben nicht so stringent, sondern es hat sich dann, also das, was ich an Kunst machen wollte, kam dann deutlich wieder raus. Und ich habe gemerkt, es geht nicht ohne. Also ich kann nicht einen normalen Job machen, im Büro sitzen, 8 Stunden und irgendwas machen, wo ich ja den Sinn des Lebens dann vermisse. Also wo ich sage, ich mache das nur des Geldes wegen. Was ich immer schwierig finde, also wo ich dann übrigens auch beim Synchron oder bei anderen Jobs, wenn ich merke, ich mache es nur des Geldes wegen, kriege ich Depressionen und dann höre ich damit so schnell es geht auf, also weil es tut mir dann nicht gut und deswegen suche ich mir dann immer Sachen, also deswegen ich nehme mir die Freiheit, wenn wir diese Worte wieder reinbringen wollen, ich nehme mir dann schon die Freiheit, das auch zu verändern und egal in welchem Zeitraum, also das, manchmal dauert es länger und manchmal geht es schneller. Und als ich dann diese Musik gemacht habe, dann habe ich halt mit Schreiben angefangen, weil ich eben nicht nachsingen wollte. Ich wollte aber singen und habe dann erst ein Jahr lang, glaube ich, oder 2 Jahre habe ich ein englisches Programm aufgebaut. Hatte dann auch ein paar Konzerte in diesem Englischen und habe dann aber gemerkt, dass das ja nicht meine Sprache ist. Und ich habe dann auf Deutsch umgesattelt. Es war ein längerer Prozess. Und da habe ich gemerkt, dass wie leicht mir das Schreiben fällt eigentlich, dass es eben auf Rhythmus und auf die Musik vor allem, also von der Musik kommt, dass eben auch Wort und Musik ein Guss möglichst ist. Das fand ich immer wichtig bei mir. Habe aber dann das, wie ich meine Inhalte und welche Themen mir wichtig sind und wie ich das in eine Sprache umsetze, die in welcher Weise rezipiert wird. Also, dass man ein Lied hört und sagt, zum Beispiel am Text denkst du dann, oh, ist Schlager. Und ich wollte vielleicht gar keinen Schlager machen. Also, und habe dann gemerkt, dass man da was anders machen muss. Habe parallel mich in diesem Filmbereich auch immer noch fortgebildet und über Drehbuch zum Beispiel extrem viel gelernt in verschiedene Wege. Hab dann gemerkt, dass man das Schreiben von Songtexten da ja auch eigentlich übertragen kann. Das war eigentlich so mein kreativer Schritt, zu sagen, was kann ich übers Texten beim Film lernen?
Ja.
Wie kann ich das übertragen auf Songtexte? Bin dann dadurch da immer weitergekommen, hab angefangen, das zu strukturieren, hab dann die ersten Workshops gegeben, mit den Texten, ob die denn gut waren oder nicht, meine Songtexte, das will ich nicht beurteilen. Es gibt ein paar von den alten Sachen, die mir auch noch gefallen, aber nicht mehr so viele tatsächlich. Also okay, gibt ein paar, okay, wo ich denke, ja, und andere nicht, ja, wo ich sage, oh Gott, ist ja peinlich und so, aber war eben eine Phase. Und habe dann, als das Geld dann irgendwann merkte, ich würde gerne mehr Geld verdienen, als ich jetzt durch die Musik verdienen konnte, weil ich als Popkünstler lebst du ja davon, dass du irgendwann an die Fans rankommen musst, die bereit sind, Geld auszugeben und für dich. Also damals ging es dann über Plattenverkäufe. Damals war aber Deutsch überhaupt nicht in oder ganz wenig nur. Also das war noch vor Naidu zum Beispiel, der dann, muss man wirklich sagen, der für den deutschen Markt extrem viel gemacht hat, damals noch. Ja. Da hat er wirklich eine Bresche geschlagen. Und ich war aber davor. Also die Manager, die ich hatte, hatte wirklich ganz tolle Momente, wo ich war lange bei Vivi Eichelberg zum Beispiel, die hat mich echt entdeckt. Da habe ich geweint im Auto vor Glück, als die mir sagte, ey, du bist gut, wir kriegen dich hin. Ja, das war die Managerin von Ulla Meinecke, Klaus Hoffmann, Hans-Olaf Kunze.
Das ist dann so die ganz alte Garde, ne?
Es war die alte Garde, aber das war ja damals schon ein Genre, was auch in dem Bereich gut funktioniert hat.
Ja. Habe ich immer gehört.
Na klar, ich habe die auch geliebt und war deswegen, ja.
Deutsche Texte und
war deswegen und umso glücklicher. Genau. Ja, genau. Und dann sie hat es auch nicht geschafft, mich sozusagen groß zu machen. Also da sind einfach zu viele Aspekte und wurde es dann auch gesagt, okay, du lässt es jetzt laufen, aber versuchst nebenher noch was anderes. Und dann war wirklich der Zufall, dass meine damalige Freundin eine Schauspielerin kannte, die synchron unzufrieden war über die Dialogbücher, die sie immer sprechen musste. Und dann sagte ich, ach komm, ich kann das. Ich schreibe doch immer zu auf die Musik, dann kann ich doch auch auf andere Sprache sprechen. Cool. Lass mich doch mal daran. Dann hat die mich vorgestellt, dann habe ich ein Probebuch, wie man das, und damals war es, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dann war es auch so, die suchten halt immer Leute, dann hat die gesagt, ja komm, mach doch mal eins umsonst oder mach mal, oder 20 Minuten, schreib mal hier, ich gebe dir das mit, das Video. Und dann habe ich das erstmal so wirklich einfach mal gemacht, keine Ahnung, wie es ging, also einfach so probiert. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst anfangen. Und das war eben so was, dann wirklich was Neues, also wo ich dann die Begrenzung durch die Musik dann zu was anderem aufgetan hatte, wo ich dachte, ach ja, Film wolltest du ja eh machen, dann kannst du da auch mal weitermachen.
Toll.
Und habe dann ganz wenig gemacht und erstmal und alles diese harte Schule wirklich mich von Regisseuren beschimpfen lassen. Aber ich habe mir das auch immer angehört. Ich bin immer hingegangen und habe auch gesagt, wenn die sagen, was schreibst du denn für eine Scheiße hier? Ja. Habe ich mir das auch angehört und überlegt, woran liegt's oder was, wo hat er recht, wo nicht. Das ist ja nicht so, dass eine Regisseurin immer recht hat. Manchmal kannten die zum Beispiel Wörter nicht, die ich kannte und so. Da gab's heiß, aber auch mit den Labis und wie das alles so. Das habe ich mir alles angehört und dann wirklich die harte Schule und bin dann habe dann eigentlich das, was ich an der Uni gelernt habe, konnte ich da ja wenig anbringen, sondern eigentlich eher was über Texten generell, also mit Worten zu spielen ist, über Synonymfindung, über Syntaxänderungen, normale Sprache. Also das war, glaube ich, immer ganz gut, dass ich immer so ein Gefühl hatte dafür, wie normale Sprache funktioniert. Also mich die Rohübersetzung nicht so interessiert hat eigentlich, sondern also der Duktus von denen, weil die oft nicht so passen, sondern wie die Freiheit genommen hat, das zu ändern. Bin nur auf die Schnauze gefallen. Hatte auch eine Phase mal, wo das dann doch wie Robersetzung klang, weiß ich auch noch, wo dann mich wirklich ein lieber Regisseur gesagt, ey, was schreibst du mir plötzlich und so kann man doch nicht sprechen. Und aber alle sagten dann, na, das kann man noch, das lernst du noch besser, das kannst du wieder rückgehen. Da habe ich, scheiße, gesagt, ich will doch gut sein. Und habe ich überlegt, woran nie, also das muss, da muss bei unserem Job halt durch. Da hast du einfach innerhalb.
Da musst du auch als Sprecher durch.
So. Ja, das ist ja jetzt noch so. Du weißt auch, man hat mal guten Tag, einen schlechten Tag. Dann mal trifft man denn das Gefühl vielleicht beim Sprechen mal nicht und mal ist das Buch gut und mal nicht. Das ist einfach so bei uns. Das gehört dazu. Solange man dann offen ist, finde ich viel Verbesserung und das hinkriegt. Ja, so ist es. Und deswegen sage ich, der Weg war gar nicht so, also bis auf das, dass ich dann irgendwann sagte, dass die Regie mir dann noch wichtig wird. Und ich habe dann noch lange eine Regieausbildung gemacht. Also eigentlich in der Schauspielklasse war ich drin noch, aber nur nebenberuflich. Also so wirklich nebenbei nur.
Okay.
Und habe aber das noch dazugeholt, weil ich das wusste, das brauche ich. Also ich habe das eigentlich, weil ich auf der Bühne stand plötzlich in dem Popkurs in Hamburg, da hatte ich den Performance-Bereich mitgemacht und musste dann den Pitch irgendwie geben mit einem ganz brutalen Regisseur, der mich immer nur angeschissen hat. Und ich sagte, oh scheiße, das muss ich auch noch mal ein bisschen besser lernen auf der Bühne, eh als Performer ja auch. Also mit meiner Musik habe ich mich auf der Bühne auch nicht immer so wohl gefühlt. Hab dann bei einem wunderbaren Schauspiel- und Regielehrer dann das Glück gehabt, den zu finden, zufällig. Und Wolfgang Menzel, der leider schon gestorben ist, 2005 schon. Und habe aber da sehr schnell gemerkt, dass Schauspiel nicht meins ist. Also ich bin ja kein Regisseur, der vom Sprechen kommt, sondern eben der eher vom Film und von der Kommunikationstheorie und vom Schreiben und vom Drehbuch her kommt. Also mir ist deswegen zum Beispiel das Dramaturgische oft wichtiger als jetzt, also die Erkenntnis, dass ein Film aus mehr besteht als nur diesen Worten, ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Und so hat sich dann einfach das entwickelt. Ich weiß, dass es sehr unterschiedliche Karrieren gibt bei uns im Job. So war meine Karriere, um mal so offen, jetzt habe ich ganz lange geredet. Jetzt
bist du wieder ran. Nein, ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar. Aber was ich spannend finde, ist, dass du sagst, dass es auch in der Dialogregie und im Dialogbuchschreiben dir um Rhythmus geht. Na, und dass du das wahrscheinlich als Musiker so intus hast, dass dir das da wahrscheinlich auch, du hast es dir sicher hart erarbeitet, aber dass es geht einfach viel über Rhythmus. Auch
bedingt. Bedingt. Also ich weiß, dass manche Kollegen schreiben ja wirklich auf den Sprachrhythmus, was euch als Schauspielerinnen, glaube ich, sehr hilft. Also dass man wirklich das Originalrhythmus abnehmen kann. Das mache ich nicht immer, weil ich merke, dass mich das zum Beispiel, dass mich zu sehr begrenzt.
Ah, okay.
Ich gucke dann schon eher aufs Bild. Das heißt, man muss manchmal bei mir das Bild ist dann wichtiger, vielleicht mal den Take ohne Ton zu gucken und sich vorzustellen, wie jetzt mein Text da reinpassen könnte. Das muss ich manchmal einfach verlangen oder das umbitten, weil man eben dann sonst Schwierigkeiten hat. Warum es mir zum Beispiel lieb ist, wenn ich meine eigenen Bücher auch die Regie führe und wenn ich für andere schreibe, muss ich das immer dazu sagen, weil wir dadurch mehr Freiheiten haben, weil einfach bestimmte Stellen sind einfach, kann man im Deutschen dann vielleicht ein bisschen schneller reinschummeln und dadurch landest du auf einem guten Labi an der Stelle, als wenn dir jetzt wirklich das Original nur dich davon beschränken lässt. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel im Englischen manche offenen Silben viel länger gesprochen werden, als sie im Deutsch erträglich wären. Und also da musste denn ja auch manchmal auf dem offenen Mund auch mehrere Silben auch texten, die dann möglichst kein Labi beinhalten, vielleicht wenn der offen ist. Und also da gibt's da, das würde ich so nicht so, also deswegen würde ich nicht ganz unterschreiben mit diesem Rhythmus. Im Prinzip ja, aber wie Radio Erevan sind im Prinzip schon, aber nur begrenzt, ja. Und das mal, muss man dann auch Thema wissen. Tatsächlich. Und das ich finde, da haben wir das Recht auch, weil ich zum Beispiel, also was ja oftmals Argument ist, nach dem O klingt es ja so, das müssen wir auch so machen. Da ist meine Erfahrung, es gibt, also wie viel Zuschauerinnen gibt es, die A-B-Vergleich machen? Also die jetzt sagen, guck mal, im Original klingt es doch aber so und warum ist es und klingt es im Deutschen jetzt so? Ja, das macht ja kaum einer.
Das machen die wenigsten, glaube ich.
Ne? Genau, das heißt, eigentlich ist ja das, was wir am Schluss haben, das deutsche Produkt, ist das Relevante und das muss in sich vernünftig wirken und möglichst so wirken, dass die Synchro nicht auffällt, im Idealfall. Mhm. Dass wir ein Gefühl haben, die sind im Film drin und fertig, nicht darüber nachdenken. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch ein Punkt, den man hangelt sich immer so am O lang und sagt, guck mal, am O ist das doch so, müssen wir auch so machen. Und das finde ich eben nicht, wenn das Bild zum Beispiel auch zum O nicht ideal ist. Das haben wir ja auch öfter, dass wir sagen, guck mal, der guckt doch total böse, warum spricht der jetzt so? Und das müsste man dann entweder gespielt kriegen, sagen, guck, du musst böse dich fühlen und böse gucken, aber das darf man nicht hören. Versucht mal, das unterschwellig zu machen. Ja, also er arbeitet dagegen. Er will es nicht zeigen in seiner Stimme. Das kann eine Möglichkeit sein, wenn es aber zum Beispiel aus Versehen ist. Ja, das haben wir ja auch oft, das weißt du. Das war manchmal auch Takes, haben wir denken, wie spielt denn der da gerade? Das kann nicht mit Absicht sein, das passt überhaupt nicht. Und dann versuchen wir das halt hinzukriegen, dass es dann im Deutschen rund wirkt. Das finde ich eigentlich schön, wenn man das so insgesamt dann eben beim Hören, beim Angucken eben überhaupt nicht drüber nachdenkt und sagt jetzt, was ist jetzt da passiert? Da ist ja ein Text vergessen worden, weil im Vordergrund einer redet und den hört man nicht, kann man das vielleicht ausgleichen, indem man was Kleines drunter macht oder so. Also da gibt es ja ganz viele Aspekte. Unser Job ist ja extrem fehleranfällig. Also ich glaube, wir haben ja mehr Chancen, Fehler zu machen, als was richtig zu machen.
Das nenne ich immer fröhliches Voranscheitern bei uns, weißt du?
Ja, in jedem Gewerk. Aber das mit dem Rhythmus ist zum Beispiel, glaube ich, eins, wo man sich zwar entlanghangen kann und wo man das dann vielleicht den Schauspielerinnen dann einfacher macht dadurch. Aber es ist nicht immer die ideale Lösung, behaupte ich, sondern es gibt manchmal auch einfach Takes, die besser funktionieren, wenn ich mir das Bild angucke, Ton ausmache und gucke, okay, dieser schwierige Inhalt, den er da sagt, wie kriege ich das jetzt mit den deutschen Worten so hin, dass es auch vernünftig aussieht? Und das ist halt immer ein Drahtseil, das wissen wir auch so.
Für alle, die sich mal was anschauen möchten, was du jetzt gerade aktuell gemacht hast, seit dem 1. Dezember, also diese Folge erscheint jetzt am 3., 4. oder so, ist ein Film bei Arte gerade in der Mediathek zu sehen. Ne? Also Sorry Angel heißt der. Und ich finde, das ist dir da sehr, sehr, sehr schön gelungen, obwohl ich jetzt inhaltlich mit dem Film so ein bisschen, das ist ein schwuler Film, der 93 spielt. Thema auch HIV und AIDS-Krise und sowas. Und ich habe gemerkt, wie ich als Mensch, der diese Zeit sehr intensiv erlebt hat und auch diese Ausweglosigkeit. Deswegen bin ich auch jetzt wir haben gerade wieder so ein Virus in der Welt, wo keiner genau weiß, wie und was, berührt mich das nochmal sehr, sehr, sehr tief, weil das eine ganze Generation von schwul lebenden oder überhaupt queeren Menschen einfach sehr, sehr berührt hat, ne? Weil das ist ja auch so ein Stigma gewesen, ist heutzutage leider immer noch ein Stigma. Deswegen war ich inhaltlich so ein bisschen hin und her gerissen und dachte so, aber was ich sehr genossen habe.
Ich war gut können werden.
Naja, ne, also ich meine, hoffentlich wird es jetzt die neue Koalition irgendwie ändern, dass auch wir wieder Blut spenden. Das finde ich immer, also ist wurscht. Ah, ja. Aber was ich sehr schön fand, also einfach jetzt, falls ihr euch mal einen Eindruck machen wollt, wie Maaßen arbeitet, auch als Synchrondialogregisseur, ist ein ganz, ganz schöner Flow. Also ich habe mal in der deutschen Synchronkartei geguckt, wer alles mitgesprochen hat. Stehen jetzt nicht so viele Kollegen drin, aber es ist einfach sehr, sehr schön gelungen. Und das finde ich immer beeindruckend, weil du als Regisseur ja dort sitzt und sozusagen die gesamte Komposition im Ohr hast und im Auge hast. Ne? Und das, danke dafür. Also wir haben es sehr genossen. Was ihr da gemacht habt, du und
danke.
Sprecherkollegen.
Die sind übrigens mittlerweile, ist die aufgefüllt, die Synchronkartei. Ist nachgereicht. Ja, das will man ja immer nicht vor der Veröffentlichung, soll man das ja nicht so machen. Das passiert manchmal ja, also ich liebe die Synchronkartei, ich bin wirklich ein Riesenfan von denen und über alles dankbar, dass sie das machen, die Kollegen, die das da einfach als Fans ja mehr oder weniger sich da super, unheimlich engagieren, und die machen das dann meistens so, dass man, also die, es gibt ja manche Kollegen, Sprecherinnen, die das schon melden vorher, deswegen erscheinen manchmal nur so ein, zwei Hits dann irgendwie da drin, und die großen Listen sollten meistens eigentlich erst drin sein, wenn es auch veröffentlicht ist, so kenne ich das jedenfalls, also so handhabe ich das.
Apropos
also zu dem Film, also ich mache ganz viel für Arte, da bin ich ja wirklich sehr dankbar und freue mich. Ich habe noch nie ein Projekt bei Arte gehabt, was mir keinen Spaß gemacht hätte, da bin ich sehr froh drüber. Das sind gerade drei Projekte, glaube ich sogar. Das Anna läuft immer noch, der Sechsteiler, der unglaublich, also ich fand den cineastisch einfach großartig, das sind Wahnsinnsbilder. Das habe ich noch nie so gesehen in einer Serie, das ist eigentlich fürs Kino gemacht von den Bildern, großartig. Handlungsverläufe habe ich auch noch zum Teil noch nie gesehen, sowas. In die Kleinen auch zum Teil, also weiß ich, eine Siebenjährige, die ihrem zweijährigen Bruder zeigt, dass er nicht mehr irgendwo hinkeckern soll, sondern sich bitte in den Busch hocken soll. Da gibt es eine lange Szene, wo sie ihm das zeigt. Also sowas hat man, glaube ich, noch nie gesehen. Also das ist jetzt die netteren Szenen. Es gibt auch wirklich üble Szenen, weil das ist eben auch eine Virusgeschichte, die aber vor Corona entstanden ist. Interessanterweise, das Buch ist schon 2015 geschrieben. Die jetzt mit von Corona ein bisschen überrascht worden sind, aber ich finde, man kann das ganz gut abstrahieren, und wo eben alle Erwachsenen sterben. Das bedeutete, dass der Cast zu 60%, 70% aus Kindern und Jugendlichen bestand. Die jüngste Sprecherin war 5 Jahre alt, das war ein unheimlich tolles Herausforderung. Wie du weißt, mit Kindern ist natürlich immer und Jugendlichen auch. Aber auch mit natürlich mit Erwachsenen auch, aber das ist, wo dann die Rückblicke oft gezeigt werden, also wie die dann gestorben sind, erlebt man oft. Also ist auch bedrückend, also wer sich da jetzt keine schlechte Laune, aber es ist insgesamt immer noch lebensbejahend, weil diese Anna halt als Typ, die zeigt einfach, wie man ums Leben kämpft und für ihren Bruder da ist. Das ist eigentlich der Kern der Geschichte, dass sie Stiefbruder oder Halbbruder erst total ablehnt als Kind und dann, nachdem die Mutter gestorben ist, für den die Verantwortung übernimmt und durchs Leben zieht und immer für den da ist und um den kämpft und so. Das ist wirklich ganz süß, ganz toll. Deria Flechtner hat die Anna gesprochen. Also da haben wir ein bisschen älter besetzt zum Glück, weil das waren für 30% der Takes, das wäre schwer geworden, aber das hat sie so großartig auch gemacht wieder. Und die sehr schöner. Und dann gibt es, glaube ich, einen alten noch, Cannabis läuft noch. Das ist gerade jetzt zufällig, dass gerade so viel läuft, ja.
Ich habe gerade Cannabis-Aktien gekauft.
Sehr gut.
Also einer Firma.
Wenn du den gesehen hast, verkaufst du, glaube ich, wieder. Also nee, nein, im Gegenteil. Also da geht es ja um den illegalen Weg, also was es anrichtet, dass die durch die Illegalität, durch das Schmuggeln und durch den Verkauf, wie die Leute da eigentlich ins Chaos gestürzt werden. Ne?
Ja, ich finde auch, das ist die einzige Möglichkeit.
Das wird in dem Film sehr schön erzählt. Ist eigentlich ein bisschen ältere Produktion schon. Ich habe es jetzt länger nicht gesehen. Also wie das jetzt vom Spiel und so ist, kann ich jetzt so nicht nachher beurteilen. Ich weiß, das ist ja schon ein bisschen wieder her. Ne?
Ich erinnere mich an eine ganz tolle Produktion, die wir gesehen haben, die du gemacht hast, glaube ich auch Arte. Das war das Wunder, diese Madonna, die Tränen geweint hat. Oder ein Wunder.
Ja. Der gleiche Autor und Regisseur ist wie Anna. Und du merkst darüber, wie wir sprechen schon, wie wichtig mir das zum Beispiel ist in der Arbeit, dass das Projekte sind, an die ich auch künstlerisch und einfach auch glaube. Also wo ich sage, das ist was toll ist und was Spaß macht umzusetzen. Und wenn man da ein halbes Jahr mit verbringt oder wie lange so eine jetzt bei so einer Serie ist es ja oft auch längere Zeiträume beim Schreiben und beim Überarbeiten und beim in der Regie führen und dann nochmal Mischung und so. Da hängt man ja wirklich viel Zeit drin. Ist mir das unglaublich wichtig, dass ich genau so denke wie jetzt und du merkst es, wie ich da auch brenne für und ich dann auch will, dass das am Ende so gut wie irgendwie geht im Atelier wird. Und das, da bin ich dann manchmal auch im Atelier auch sehr, sehr kiebig und sehr hartnäckig und bin dann auch nicht schnell zufriedenzustellen. Auch oft, da leiden auch manche Sprecherinnen auch drunter, aber das ist mir mal das Wichtige, ist das Produkt. Also das am Ende, weil jeder einzelne Take zählt. Das ist in so, manche denken dann, ich mache jetzt hier 30 Takes, dann reiße ich mal runter. Jeder verdammte Take, wo man rausgeschleudert wird als Zuhörer, als Zuschauer, wo man sagt, wie spricht denn der da, was liest denn der da ab? Oder wie klingt denn die jetzt? Wieso klinken die so gelangweilt? Die ist doch voll. Auch technisch, die Fehlerquelle liegt ja, was ich sagte, es gibt ja so viele Fehlerquellen. Also beim Text, Arbeit mit der Redaktion, bei Textüberarbeitung, beim Aufnehmen, Spiel, Ton, das wissen wir alle. Cut, Mischung. Das sind überall Fehlerquellen, die dann immer dieses Gemecker immer über Synchron. Ich kann es nicht mehr hören, weil wir so viel Arbeit investieren, so viel Mühe uns auch. Also die Kollegen, die ich kenne, geben sich doch alle Mühe und jeder will doch was gut machen. Und wenn das manchmal nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt man irgendwelchen Leuten die Schuld und das finde ich total blöd, weil es gibt einfach auch Dinge, die kann man nicht verändern. Das Original kannst du wenig verändern. Du kannst, wenn eine Redaktionsentscheidung kannst du wenig verändern, wenn da was, also kannst zwar kämpfen, aber manchmal ist es halt so, dass du dann eben auf ein Wort Wert legen, was dann eben vielleicht total asynchron aussieht. Und. Aber was ich nicht mag, ist im Synchron, wenn Leute diese Leidenschaft zum Beispiel nicht mehr haben. Also wenn sie dann, ich mache jetzt hier den Job fertig und dann, das finde ich zum Beispiel, dann zieht mich runter, dann würde ich auch mich schlecht, dann würde ich den Job auch nicht machen, weil wenn ich so fühlen würde, das wäre blöd.
Ich hatte am Anfang, als ich anfing, natürlich immer, ich war unsicher und wollte es natürlich besonders gut machen und war dann immer irritiert, wenn es da eben Regisseure gab oder RegisseurInnen, sagen, du, ich muss dich jetzt mal quälen und so. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin schlecht, ich kann das nicht und so, wie das halt ist, als wenn du noch nicht souverän ins Studio gehst. Ne? Und jetzt mittlerweile liebe ich das, weil ich sage dann immer, du quälst mich nicht, komm. Lass uns den Take so lange machen, bis er sitzt, weil ich kenne natürlich jetzt mittlerweile auch die Ergebnisse von den Kollegen, ne? Und sehe dann oft, dass es sich wirklich lohnt. Und da bin ich, da lasse ich mich mittlerweile gerne auch quälen und nehme das auch jetzt nicht mehr so, dass es mich in meinem Selbstbewusstsein als Sprecher da irgendwie stört. Aber das war, das ist jetzt erst seit 2, 3, 4 Jahren, wo ich immer merke, okay, ich werde da jetzt auch immer sicherer in mir und ich genieße das richtig, wenn jemand sagt, komm, ich muss dich nochmal und so.
Nee, du reißt dich gerade an, Sven, merkst du das?
Ja, ich
du machst gerade Werbung für dich als Sprecher.
Ich komme sowieso immer gerne zu dir. Du, ich muss eine Sache erzählen, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch wenn dich das jetzt vielleicht ein bisschen irritiert. Als ich das allererste Mal bei dir im Studio war, da gab es eine Situation, die mich wirklich, die bei mir wirklich was in Bewegung gesetzt hat. Weißt du das noch? Ich wollte so ganz freundlich und so, wie man so als Sprecher dann reinkommt, wenn man jemanden noch nicht kennt, so ein bisschen Smalltalk machen und so und meinte dann so, weil ich, dein Name ist ja jetzt erstmal jetzt kein urtypisch deutscher Name, so, ne? Und dann habe ich so gesagt, wo kommst denn du her? Und du warst so geil. Das war doch vor dieser ganzen Diskussion struktureller Rassismus und Diskriminierung und so, ne? Und Gendersprache, das ist so 3, 4 Jahre her. Da hast du gesagt, ich finde die Frage echt total doof. Ich möchte die eigentlich nicht mehr gestellt bekommen. So,
Na, nicht und gleich. Ich glaube, ich habe da wahrscheinlich erstmal gesagt Tempelhof, weil ich da.
Ja, irgendwie da so. Her, Berlin, auf jeden Fall, was genau. Ganz klar.
Ich weiß es noch, Sven. Das ist süß,
aber
das ist
ganz anders. Freundlich. Und für mich war das der Ausgangspunkt, mir klarzumachen, was. Also, das war für mich. Das werde ich nie vergessen. Das ist das, was zum Beispiel strukturelle Diskriminierung bedeutet. So eine Frage zu stellen. Dann habe ich angefangen, mir da Bücher durchzulesen, ne? Habe mich von Alice Hesters und dieses Buch gelesen und habe gedacht, so, das wollte ich dir einfach nochmal sagen. Du hast mir da wirklich geholfen, Gespürende feiner zu entwickeln. Und das
vielen Dank. Also ich kriege da auch gerade ein bisschen Gänsehaut, weil du das jetzt sagst. Das merke ich richtig, weil ich das total schön finde. Also ich finde die Frage an sich nicht, die hat beim ersten Mal stört die mich nicht. Die stört beim zweiten Mal, weil da drin steckt natürlich, das kann ja nicht sein, dass du aus Tempelhof kommst mit dem Namen. Du kommst doch woanders her und du gehörst doch nicht hierher. Ja. Das steckt da drin und das interessanterweise, ich glaube, ein paar Monate nach, ich habe da auch oft drüber nachgedacht, weil ich das so spannend fand, weil du und die liebe Katharin, die ich wirklich über alles liebe, also die mit der wir damals zusammen waren, die dann doch ganz, das fand ich auch ganz toll, die hat ja gesagt, Mensch, aber ihre chinesischstämmige Freundin oder mit offensichtlichem chinesischen Migrationshintergrund, die aber auch in Deutschland aufgewachsen ist, die, also man sagt, spricht ja vom zugeschriebenen Migrationshintergrund, glaube ich, die, sie versteht es auch nicht, warum die das auch so nervt, hat sie, das kannst du noch erinnern, hat sie dann auch gefragt. Also da war ja wirklich, hatten wir ein richtiges Gespräch drüber, das fand ich das ganz schön, weil die meisten verstehen es halt nicht. Und ein paar Monate später kam dann dieser wunderbare Spiegelartikel über Dieter Bohlen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der in irgendeiner einer von seinen Castingshows damit ein Kind hartnäckig, das kannst du mal googeln. Dieter Bohlen, wo kommst denn du her? Oder so, kann man googeln.
Ich kann mir schon vorstellen, wirklich, was da passiert ist.
Die das auf den Punkt gebracht hat, dass dieses das war das erste Mal, dass das so in den Medien war. Und ich habe mich so gefreut, weil das eigentlich dieses Gefühl von allen, die das betrifft, also die zugeschriebenen Migrationshintergrund haben, gelesenen oder tatsächlichen Migrationshintergrund haben, über Namen, über Optik, wie auch immer, dann mal so gesagt wurde, ey Leute, das ändert sich gerade. Ihr könnt es nicht mehr so einteilen, dass ihr sagt, anscheinend nicht in Deutschland, offensichtlich muss ich ja sagen, also deswegen das Zugeschriebene geboren wurden oder was, oder nicht aufgewachsen sind hier, dass ihr mit dieser Frage das impliziert, dass die nämlich nicht hergeht, das wurde damals, das kam dann das erste Mal auf und danach kommt es ja immer häufiger. Das ist jetzt so, ist ja ein bisschen schon Standard. In der Schaubühne gibt's Diskussionsabende darüber und. Das ist ja jetzt, also das Schöne ist ja, dass in unserer Gesellschaft die Diskussion darüber losgegangen ist, dass der gesellschaftliche Kanon sich da ändert und dass wir viel offener werden in ganz viele diese Bereiche, die das betrifft. Du hast Gendersprache. Wir bemühen uns ja auch beide jetzt immer zum Beispiel nicht mehr. Also das merke ich am Gespräch auch.
Fällt mir total schwer, aber ich übe es.
Ich übe es. Intuitiv, ich finde intuitiv, dass man sozusagen alles, was dann diese weiblichen Formulierungen ausschließt, da geht es, merke ich, mehr drum. Also jetzt nicht darum, jetzt gendergerecht zu reden, sondern mir geht es um die Intention dabei. Das ist ja immer das, was zum Beispiel diesen ganzen, die behaupten, wir würden jetzt so uns begrenzen in unserer Sprache und unserem Denken, indem wir diese neue Denkweise versuchen zu installieren. Das muss man ja so nennen, weil Sprache installiert Denken. Sprache steht für Denken. Wir Sprechdenken normalerweise. Das nennt man ja so, dass man beim Sprechen denkt, beim Denken spricht und beim Sprechen denkt, genau. Und dass ich glaube, dass diese Sprache, wenn wir das ist ja nur ein Ausdruck von dem, was wir denken und umgekehrt von dem, was wir hören, ja auch als Denken neu akzeptieren. So. Das bedeutet, wenn ich eben von Regisseur nur spreche, dann ist das Bild der Frau da eben erstmal nicht enthalten. Selbst wenn wir es in der Sprache gewohnt wären oder sind, dass es so behauptet worden ist irgendwann mal, dass das Männliche auch das Weibliche beinhaltet. Das ist ja aber faktisch nur nicht so. Regisseur ist ein Mann. Regisseurin ist eine Frau, und wenn ich dann immer die Frauen nicht nenne, ist es halt, finde ich es einfach ätzend. Und darum bemühe ich mich. Das klappt nicht immer. Man rutscht auch mal, weil das einfach wir noch sehr gewohnt sind. Aber unser Denken ändert sich da total. Also ich weiß, dass die Jugend in meinen Workshops, die Studenten oder auch meine eigenen Kinder und in der Schulen, die reden mittlerweile völlig intuitiv so. Das finde ich ganz toll. Also das glauben wir alten Herren glauben das nicht, aber und alten Damen oft, wenn wir sagen, wir wollen das nicht. Aber ich glaube, dass da ändert sich ganz viel sehr schnell schon. Sowohl was die Umgangssprache betrifft auf rassistische Begrifflichkeiten oder eben Genderbegrifflichkeiten Und man muss da nur gucken, beim Synchron halt gucken, dass das natürlich, jetzt sage ich natürlich, das stimmt nicht, noch nicht, also es ist noch nicht natürlich, dass man in einem Umgangssprachefilm so spricht. Das muss man jetzt mal schauen. Also wo ist das Thema? Oder wo kann ich das umgehen? Wie kann ich das besser gestalten und so weiter? Aber was du sagst, ist, ich habe mich da in den letzten Jahren auch wirklich politisiert, muss ich sagen. Also ich habe da viel darüber nachgedacht, weil das jetzt auch so in den Medien kam und habe gemerkt, dass ich das toll finde, wenn man das auch anspricht zum Beispiel. Also dass wir darüber gesprochen haben, ist ja ein Indiz darüber, dass das eben nicht mehr mir egal ist und dass ich das nicht runterschlucke, sondern sage, nee, das wurmt mich jetzt, lass uns darüber reden.
Super. Du hast mir wirklich einen ganz wichtigen Impuls gegeben. Also bis dahin, dass ich jetzt, ich bin im Synchronverband, die Gilde, die halt auch eine Diversity-Arbeitsgemeinschaft haben, wo es genau um diese Themen geht. Also da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie militant zu werden, sondern zu gucken, wie kriegen wir das auch in die Sprache, in unsere deutschen, Transkriptionen von Originalen hin, dass wir diese Sprache vielfältig machen und gleichberechtigt machen. Also es ist ein sehr spannendes Thema.
Genau, aber ich würde nochmal sagen, es geht mir nicht um die Sprache, sondern es geht mir ums Denken. Also wir hatten neulich einen Streit in unserem Verband zum Beispiel über das N-Wort. Ja, da wurde einfach, und da war das Denken eben noch nicht so, dass man es versteht, dass das N-Wort eine grundsätzliche Beleidigung ist. Dass es eben nicht eine normale Zuschreibung ist, wie ein Hellhäutiger über einen Dunkelhäutigen spricht. Und dass es normal ist, sondern, und dass es so dazugehört, das darf man doch machen. Das ist ja immer so, das kennen wir ja alle, ne? Das darf man doch machen. Muss man doch machen können, ihr wollt mich jetzt hier eingrenzen und so. Sondern das ist was mit dem Denken zu tun hat. Dass man sagt, ich möchte niemanden beleidigen und ich möchte auch aus Versehen niemanden beleidigen. Ich versuche ein so guter Mensch wie möglich zu sein, indem ich sage, ich möchte niemanden mit Absicht beleidigen. Und deswegen, wenn jemand sagt, er kommt aus Kreuzberg und heißt eben irgendwie anders als man, als heißt eben nicht Müller und Schmidt, dann wäre das für mich eine Beleidigung, wenn ich dann 3, 4, 5 Mal nachfrage, das kann doch nicht sein, wo kommst du wirklich her? Ja, das Gleiche. Oder wenn ich ein N-Wort benutze oder meine, in einem Film muss das N-Wort auftauchen, weil da bin ich wirklich radikal mittlerweile, weil ich das völlig überflüssig finde und weil ich die Erkenntnis wirklich für mich gewonnen habe, dass es bestimmte Sachen gibt, die grundsätzlich beleidigend sind. Und man muss sich jedes Mal überlegen, will ich jetzt jemanden beleidigen? Also wenn ich das in einem Film, wenn der Sprecher, also der Darsteller, die Rolle, den anderen beleidigen will, dann kann ich auch eine Beleidigung benutzen, weil das dazugehört. Wenn es aber so nicht ist, sondern wenn es aus dem angeblich normalen Sprachgebrauch herkommt, egal aus welcher Zeit, dann überlege ich mir das einfach, sage, nee, muss ja nicht sein. Und ich bin da aber auch nochmal radikalisiert, weil ich habe zum Beispiel gerade diesen einen wunderbaren Vierteiler eingedeutschen dürfen, wirklich Exterminate All the Brutes von Raoul Peck. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat zum Beispiel I'm Not Your Negro gemacht.
Okay, den kenn ich.
Über Baldwin, diese Doku. Mhm. Dokumentarischer Filmmacher, Haiti, New York, Deutschland, Berlin studiert. Großartiger Typ, wirklich großartig. Und der hat diesen Exterminate of the Brutes, war bei HBO, das ist echt eine Welle gemacht in Amerika, weil er den ganzen Rassismus, Kolonialisierung, Selbstverständlichkeit der europäisch zentrierten Perspektive und so weiter unglaublich toll erklärt, mit Spielelementen, die mir persönlich zu spielerisch sind. Da hätte ich nicht nötig gefunden. Da sind manche Spielszenen drin, die haben wir auch im Original gelassen. Wir haben wirklich nur den Ich-Erzähler, also den Raoul, haben wir eingedeutscht. Und da habe ich so viel nochmal gelernt, was das bedeutet, eigentlich diese europäische Orientierung so, zum Beispiel ein Kernsatz ist, dass die militärische Überlegenheit gleichgesetzt wurde mit der menschlichen und intellektuellen Überlegenheit. Das ist so ein Kernsatz, wo man sich alles mal überlegen kann, was das bedeutet, wenn man glaubt, man hat die besseren Waffen, dass man auch als Mensch ein besserer Mensch ist, intellektuell überlegen ist. Das finde ich so irre und habe ich wirklich viel gelernt. Und ich hoffe, der kommt bald. Ich nehme an Arte auch, könnte mir auch vorstellen, ins Kino, bin mir nicht ganz, ist noch keine Veröffentlichung klar. Aber freue ich mich schon sehr drauf, weil was das auch, ob es in den Medien mal Feedback gibt dazu, ist wirklich spannend ist. Nur mal so am Rande, ja, über diese
Politik.
Ja, um das politisch mal abhaken.
Wunderbar. Also das war mir wichtig, dass ich dir das einfach auch nochmal sage. Da hast du mir wirklich geholfen, wirklich einen blinden Fleck in meinem Leben irgendwie erstmal frei zu radieren, so, ne? Und wie daran zu arbeiten.
Vielen Dank,
Sven. Also toll. Maaßen, weißt du was? Wir sind schon am Ende angekommen. Die Zeit verging wie im Fluge.
Haben wir gar nicht über die Songtexte gesprochen. Guck mal.
Ja, naja. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen einen zweiten Teil machen. Wir quatschen einfach noch 10 Minuten weiter, weil es gerade so spannend ist. Ich habe noch zwei Sachen wirklich wirklich auf dem Herzen. Einerseits dieses, dass du diese Bücher geschrieben hast, wie man Songtexte, wie man die verfasst, wie man da diese Höhen überwindet, dass man denkt, man müsste jetzt irgendwie ein genialer Dichter sein oder so. Mhm. Du hast zwei geschrieben, ne?
Ja, das erste war Songtexte schreiben, Handwerk und Dramaturgie heißt es. Und das ist auch, wie gesagt, hatte ich auch ein bisschen Glück, weil ich Workshops gegeben habe zu dem Thema und der Verlag mich damals angesprochen hat, willst du es nicht verschriften? Und da gab es noch kein Buch in Deutschland drüber. Das heißt, ich bin der erste deutschsprachige Autor, der dieses Fachthema überhaupt aufgegriffen hat, was ich natürlich super finde in meinem, so für mich, das war ich echt stolz drauf und bin ich auch extrem erfolgreiches Buch, also als Fachbuch, ne, muss man dazu sagen, ist natürlich, aber super.
Aber da sitzt das ganz weit oben, ne, irgendwie in
Bestsellerlisten. Genau. Unterrichte seitdem auch an der Popakademie in Mannheim, also Popakademie Baden-Württemberg heißt eigentlich die so als Eliteschule für den Pop-Nachwuchs gilt. Und habe da ganz viel gelernt und habe dann eben 10 Jahre später jetzt noch was ich alles da gelernt habe, nochmal verschriftet. Mehr als nur Worte heißt es. Und da, weil da so viel zugekommen ist noch, wie Poesie entsteht, wie Künstlerprofile entstehen, wie man mit Allegorien noch intensiver arbeitet, was Emotionen, also emotionale Übertragung überhaupt durch Wörter noch, wie das passiert und. Da ist noch mal ganz viel wirklich dazugekommen, was ich auch total schön finde, ist bei Schott rausgekommen.
Ich werde das mal alles verlinken in den Shownotes.
Ja, gerne. Das ist so mein Hobby-Standbein, also wo ich mit der Musik auch noch sehr verknüpft bin natürlich, weil ich dann immer mit Musikern noch arbeite und selber ja auch schreibe und selber auch noch Songs schreibe, um auch im Thema drin zu bleiben so ein bisschen. Das ist so dann nochmal so 20% vielleicht meiner Zeit.
Was ich aber ganz schön finde, von dir kommt jetzt auch demnächst, ist es nur ein Song oder kommt ein ganz neues Album auch? Weil du hast einen Aufruf gemacht vor ein paar Wochen, du hast dich total bezaubern finden, bei sowas bin ich ja immer sofort dabei, dein neues Video zu dem Song dürfen oder müssen. Da hast du aufgerufen, wer Lust hat, dort in diesem Video mitzuspielen, kleine Videoschnipsel aufzunehmen. Und ich bin total gespannt. Du hast gesagt, ihr seid jetzt in der Endphase dieses Videos. Also das heißt, der Song ist fertig produziert.
Ja, das ganze Album ist fertig produziert.
Du hast ein ganz neues Album. Das heißt, dein drittes Album kommt jetzt raus.
Ja, genau. Ja, ja.
Geil.
Es ist bloß, weil ich immer nicht so richtig wusste, wie ich es veröffentlichen sollte, aufgrund der Marktsituation. Also weil ich bin ja nicht so aktiv, dass ich jetzt immer auf Tour wäre oder viel spiele live. Das ist ja gar nicht in den letzten Jahren passiert. Ich glaube, das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren bei Denise in ihrem wunderbaren Salon, war letzte Solo-Auftritt, glaube ich.
Ah, echt? Und, das habe ich nicht gekriegt, schade.
Und die, das heißt, die Songs sind fertig. Das erste ist ja, habe ich ja im Winter veröffentlicht, letzten Jahres, den Wir waren, sind und bleiben heißt das Video. Das ist auch bei YouTube, wenn man unter Maasenmusik
tolles
guckt.
Video. Ja, das ist auch ausgezeichnet worden, ne?
Und das Video. Ja, habe ich jetzt in St. Petersburg Filmfestival als bestes Musikvideo. Ja, hat mir auch gefreut. Ja.
Das ist aber ein schönes Video. Also ich kannte dich gar nicht vorher und durch dieses Video bin ich auf deine Musik aufmerksam geworden. Ja. Und
der andere Song ist der nächste, die veröffentlicht. Ich will jetzt den erstmal veröffentlichen. Ich habe noch ein zweites Video. Das ist auch fertig schon tatsächlich. Mhm. Also eigentlich ein drittes dann. Das ist aber auch wieder eine eher Ballade, eher ein bisschen melancholisch. Deswegen wollte ich jetzt erstmal zwischendurch ein bisschen Abtempo-Nummer noch rausbringen. Und diese Videoveröffentlichung finde ich, ist jetzt so mein Weg, weil ich gemerkt habe, wie gesagt, CDs rausbringen, so macht man ja nicht mehr. Ich stürze mich jetzt auf diese Videos, weil es meine Kunstform ja auch ist, Film. Und ich habe, weil meine Ideen dann auch die visuellen nicht unterbringen kann und weil ich tolle Regisseure habe, mit denen ich das auch umsetzen kann, die selber tolle Ideen haben, wir ergänzen uns da ganz toll. Ich habe jetzt mit zweien, also der Michael Winz, der das erste, was auch prämiert wurde, gemacht hat und der macht auch dürfen oder müssen und dann noch einen anderen Freund, der hatte auch tolle Ideen, haben wir diese andere Ballade gemacht, die kommt jetzt, ich werde in den nächsten 2-3 Monaten kommen die jetzt raus. Toll. Und bei dem dürfen oder müssen ist halt der Schnitt sehr aufwendig, weil wir eben wirklich, das war die Idee von Michael, er sagte, Mensch, wie wär's denn das, wenn man ein bisschen, du tanzt da auch und wie wär's denn, wenn die anderen auch mittanzen, dann noch andere Leute. Und dann hatten wir überlegt, das live zu machen, wollten dann wegen Corona und so nicht und haben dann gedacht, okay, dann lassen wir, bitte ich mal einfach nette Leute, die, wo ich dachte, oh, das könnte passen. Und habe ganz schöne, ganz tolle von Kollegen, Kolleginnen, ganz tolle Schnipsel bekommen. Und das wird, wird wunderschön, weil das so eine Lebensfreude ist in diesem Tanz, der bei diesem Kraftaufruf für eigentlich, ne? Also weil wir nicht wissen, ob wir leben dürfen oder leben müssen. Da steckt ja unheimlich viel drin.
Schon wieder, ja.
Da steckt ja ganz viel drin und das sieht man im Tanz einfach auch. Das finde ich ganz, das wird sehr, sehr schön. Ich freue mich da auch schon drauf, bin auch neugierig, wie der finale Schnitt dann. Ob der denn schon Finale ist und ob wir dann da weitermachen können. Oh, und dann würde ich den, dann kommt der raus. Ich denke jetzt aber spätestens zu Weihnachten wird es soweit sein.
Mhm. Wunderbar. Zum Abschluss jetzt, wir sind jetzt wirklich am Ende. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Masen, alles, alles Gute für dich. Viel Erfolg weiterhin. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder im Studio begegnen und zusammen arbeiten. Und ich möchte euch jetzt zum Ausklang hier schon mal einen kleinen Schnipsel, eine kleine Vorankündigung von dem neuen Song irgendwie hier mit einspielen. Als Ausklang dieses wunderbaren, spannenden Gespräches. Ich könnte stundenlang weiter mit dir quatschen. Das, vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil.
Dito, Sven, Dito. Vielen, vielen Dank. War eine richtige, echte Freude. Vielen Dank.
Danke dir von ganzem Herzen für das tolle Gespräch. Kommt gut in den Tag, ihr Lieben, oder kommt gut in die Nacht. Macht's euch hübsch. Bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum. Tschüss und alles Gute.
Wir wachen auf, wir schlafen ein, wir fangen an und lassen sein, gehen aufeinander zu und wieder weg, nichts versäumt und doch geflohen. Immer wieder was riskiert, gelächelt, wenn keiner fotografiert, sind verirrt in all unserer Freiheit, tragen Wanderstiefel auf dem Weg ins Büro. Wir suchen uns und halten uns zurück und hoffen wieder nur auf einen besseren Augenblick, weil wir nicht wissen, ob wir leben dürfen oder leben müssen, weil wir nicht wissen, ob wir leben dürfen oder leben müssen, weil wir nicht wissen, warum wir immer zu essen.